Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der zweiten Folge nach einem sehr, sehr langen Urlaub, den dieser Podcast genommen hat. Mir gegenüber sitzt der liebe Jan Niklas. Ihm gegenüber sitzt ein gerade noch sich im Urlaub befindlicher, in den letzten Zügen sich befindlicher Henny, der zotteliger aussieht denn je, weil er in den letzten 3,5 Wochen das Rasieren und Frisieren vergessen hat. Ich möchte heute mit dir, Jan Niklas, über die letzten Wochen reden, seit unserer großen Comeback-Folge, die von den Zuschauern extrem gut angenommen wurde, weil ich mich, glaube ich, seit der letzten Aufnahme unseres Podcasts im Urlaub befunden habe
Wie man an
und
der
sehr viel.
Audioqualität hört, die klingt auch sehr, sehr urlaubsreif, sagen wir mal so.
Die Audioqualität ist wahrscheinlich noch im Urlaub. Ja, das liegt natürlich mal wieder daran, dass ich hier organisatorisch nichts auf die Kette gekriegt habe. Mal gucken, hast ja schon gesagt, mal gucken, was man da in der Post-Production noch so ändern kann.
Wie ihr hört, gar nichts.
ja, nichtsdestotrotz habe ich den Urlaub genutzt, um viele Themen mitzubringen aus meinem Urlaub. Viele Gesprächsanstöße, die uns heute hoffentlich durch die nächsten 3 Stunden tragen werden. In
Ja,
diesem Sinne.
wenn wir uns kurz fassen, würde ich sagen, sind wir bei 3 Stunden dabei. Ich würde also erstmal auch von mir ein herzliches Willkommen zur neuen Folge, Bruder, warum? Oh, da geht die Flasche auf. Was haben wir da Schönes? Ist das ein...
Reste aus dem vom Berlin-Aufenthalt, vom Eintägigen, das gute Pilsener Urquell von der tschechischen Grenze.
Wunderbar. Ich würde die Folge gerne mal mit einer Frage an dich starten.
Ja.
Gehst du eigentlich regelmäßig zum Bäcker?
Boah, Junge. Das ist die most random Frage, die ich, also die hätte ich echt nicht kommen sehen. Willst du wissen, wie oft ich im Jahr zum Bäcker gehe? Jetzt so grob über den Daumen
Nein,
gepeilt.
einfach also gehst du regelmäßig einmal die Woche, einmal im Monat, einfach so.
Ich glaube, einmal im Jahr gehe ich zum
Echt?
Bäcker. Und
Okay.
dann auch nur, wenn ich einen Kaffee haben will. Also Backwaren hole ich mir
Keine
eigentlich nie beim
frischen
Bäcker.
Brötchen, kein gar nichts.
Also wenn, dann macht Paula das.
Okay.
Dann liege ich noch im Bett. Aber nee, meistens tatsächlich klassisch das gute alte deutsche Brot. Toastbrot, Toastbrötchen oder halt auch mal Aufbackbrötchen. Aber Bäcker, nee. Ist es bei euch anders? Ist da jeden Samstag, jeden Sonntag?
Nee, aber manchmal darf es dann doch das gute alte Bäckerbrötchen sein. Aber ich rede jetzt auch nicht vom Bäcker schlechthin, also Bäcker im Sinne von der Bäcker nebenan, sondern es kann auch die Backstation im Supermarkt sein oder sowas. Also
Doch, ja, da tatsächlich.
bleibt's bei einmal im Jahr.
Dann bleibt es bei einmal im Jahr. Wenn ich mal Frikadellen mache, dann brauche ich auch so ein altes, trockenes Semmelbrötchen.
Und da
Da
geht
bin
man
ich auch
dann zur
tatsächlich.
Backstation.
Richtig, da frage ich dann immer, ob die noch was von vor 3 Tagen haben.
Nee, weil mir ist nämlich mal, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, dass ich es, also insbesondere, wenn man wohin geht, zu einem Bäcker, wo man dann sagen muss, was man haben möchte. Und manchmal die einfach solche komischen Namen für ihre Backwaren haben, dass man sich manchmal gar nicht traut, die zu sagen.
Okay.
Ist
Hast
dir
du da
das mal
Beispiele?
aufgefallen? Ja, zum Beispiel
Ja, ich.
Schokowuppi.
Nee. Also.
Oder auch Dinkelkumpel.
Moin, ich hätte gerne einen Schokowuppi und 3 Dinkelkumpel, sagt sie ja ich auch. Was ist das denn?
Hast du das noch nie gehört?
Nee, ich kenne die, wie gesagt, ich bin ja so selten beim Bäcker. Ich verpasse auch die Trends, bin ich ehrlich. Ich hole mir gerne mal einen Amerikaner, wenn ich wirklich mal beim Bäcker bin. Die finde ich sehr, sehr lecker. Weltmeisterbrötchen. Die Königsbrötchen oder so heißen die dann vielleicht mal. Aber dass mich da irgendjemand fragt, ob ich, weiß ich nicht, eine Zuhälterstulle haben will oder so, das ist mir noch nicht passiert.
Stulle. Ich wollte nämlich eigentlich dich fragen nach deinen besten Namen von Backwaren, aber wenn du einmal im Jahr zum Bäcker gehst, macht das genau gar keinen Sinn.
Wir können uns hier
Oder
gerne, wir können hier,
die kannst du
wir
ja auch welche
können.
ausdenken, sowas wie Roggenrüdiger oder sowas. Also
Wollte ich auch gerade sagen, oder Krustenkarsten
Kürbisknolle.
oder so. Ich fände das cool, wenn Influencer und so Twitcher und so, die bringen jetzt alle ihre Eistees raus, ihre Energy Drinks, hier Gönnergy so zum Beispiel, ne? Wenn die in den Brothandel mit
Ach so,
einsteigen
ich
würden, mit
dachte,
so einer.
dass du jetzt möchtest, dass Bruder warum eigenen Eistee rausbringt,
Ja,
oder? Ich
ja
glaube,
gut, wenn
dass
du da einen Namen hast.
ich meine, ich glaube an uns, aber ich meine noch nicht, dass wir so weit sind, dass wir unser eigenes Produkt vermarkten können.
Es kommt halt auf den Namen an, ne? Jetzt bei Brötchen. Ich würde eigentlich wünschen, dass Influencer in den Backmarkt einsteigen. So dass wir dann einfach da demnächst, oder du, ich ja nicht, du einfach beim Bäcker demnächst irgendwie
einen Butterbruder bestellen kannst.
Ja, genau, von uns zum Beispiel. Ein Butterbruder, warum?
Ja.
Ein Brötchen, warum? So eine gemischte Brötchentüte, wo unsere Fressen drauf sind. Ja. Oder Montana Black macht irgendwie, weiß ich nicht, Montanas Mohnbrötchen oder so.
Aber was wäre denn so die Marktlücke, wo man jetzt, ich meine, jeder möchte gern Influencer, hat irgendwie ein Getränk, irgendwie ein Eistee oder ein Energy Drink oder irgendwie, oder eine Pizza, das hat ja, ich weiß nicht, wer hat Pizzen rausgebracht, ich glaube, Capital Bra hat eine Pizza rausgebracht. Ja,
und Baywatch Berlin, der Podcast Baywatch Berlin hat Pizzen rausgebracht.
Ne, Joko Winterscheid hat eine eigene Schokolade rausgebracht, das machen ja auch ganz viele.
Ja, Getränke sind, glaube ich, überflutet mit Influencern. Wie gesagt, Brötchen, glaube ich, wäre so ein Ding, Backwaren. Wie gesagt, Brötchen, warum, fände ich überragend. Boah, ich glaube mittlerweile so ein Martin Rütter zum Beispiel. Dadurch, dass wir uns jetzt einen Hund anschaffen.
Lass mich
das
raten, der hat irgendwas mit Hunden gemacht.
Ja, richtig. Und auch da, das sind ja im Prinzip Produkte von Leuten, die diese vertreiben wollen. Das geht für mich schon in die Influencer-Richtung, wenn du so deinen Namen für eine Marke hergibst.
Weißt ja, aber ich meine gerade bei Montana Black zum Beispiel, der macht das ja deswegen, weil ihm seine Energy-Drinks, die normalen herkömmlichen, einfach nicht geschmeckt haben. Die haben da so eine Geschichte dahinter quasi. Was wäre das Produkt? Ich meine, zu uns würde ja zum Beispiel passen, dass wir einfach ein Produkt nehmen würde, was gar keine Geschichte, gar nichts mit uns zu tun hat quasi. Ja. Was überhaupt gar keinen Sinn macht, dass man das benutzt. Ja. Was wäre das, was dir da als erstes einfallen würde?
Rohrreiniger. Und das Ding ist, auch bei Rohrreinigern fehlt mir so ein bisschen der Antrieb, mich, also ich nehme das günstigste, weißt du? Wenn ich da aber eine Marke hätte, wo ich sage, boah, Junge, der Bruder, warum Rohrreiniger? Der Bruder, warum Rohrkrepierer? Sowas. Mhm. Da würde ich sofort einsteigen. Weil da gehen die Leute steil drauf, glaube ich. Das ist so ein Produkt, das holst du dann auch aus Gag für einen Euro teurer. Ich glaube, da ist unsere große Chance. Hast du da was gerade im Kopf so für dich?
Ich weiß nicht, wie ich Rohrreiniger noch toppen soll, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe letztens welche gekauft und dachte mir irgendwie. Und die sind auch nie zufriedenstellend. Also wenn du da ein Produkt auf den Markt bringst, welches einfach auch irgendwie nochmal so ein Müh besser ist, dann wär's der Rohrreiniger, glaube ich.
Okay. Oder was gibt es den einen Artikel, den man immer im Supermarkt sieht und sich fragt, wer zur Hölle kauft das?
Boah, das ist auch eine gute Frage.
Vielleicht müssten wir mal in die Feldstudie gehen und das für die nächste Folge beantworten.
Ja, lass uns mal die nächsten Tage gucken, was da so im Supermarkt, wo man wirklich sieht, das wird nicht gekauft. Die Artikel sind vielleicht schon staubig, das Regal ist immer voll. Also ich kann mir vorstellen, dass es so irgendwie so Sauerkonserven sind.
Die aber auch Jahrzehnte haltbar sind, quasi, die wirklich Ewigkeiten dann im Regal stehen können, ohne dass sie jemand kauft. Und es ist einfach scheißegal, weil die kauft man einmal für 10 Jahre und dann reicht das.
Genau.
Auch, ja. Also übertrieben gesagt, aber ja.
Ich kenne jetzt auch niemanden, der Bratheringe im Glas kauft, aber ich glaube, das passiert doch schon öfter mal.
Ja, oder dieses Glas mit, unter den Fertiggerichten gibt es doch auch dieses Glas, das heißt Kartoffel mal anders. Hast du das schon mal gesehen?
Mit so Bechamelsoße und
ja,
so?
Ja, genau.
Ja, finde ich.
Oder es gibt auch SZ-Schnitten, heißen die, glaube ich. Das sind Schokoladentafeln, die du dir aufs Brot legst.
Ja, ich fand die als Kind, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Ich habe noch nie gehört, dass das jemand sich gekauft hat und gesagt hat, boah, jetzt am Sonntag, ich freue mich richtig auf meinen Samstag Bäckerbrötchen mit einer schönen SZ-Schnitte drauf.
Schöne SZ-Schnitte, die da richtig schön wegbröselt, wo du nichts von in den Mund kriegst, alles liegt auf dem Teller. Es ist so demütigend, dann stopfst du dir zum trockenen Brötchen da so die Splitter von der Schokolade rein. Du erinnerst dich? Da komme ich jetzt gerade drauf. Du erinnerst dich? Ich habe die ganze Nagelfeile in der Hand übrigens. Ich
leg
die
mal weg. Sehr schön.
Du erinnerst dich, wenn du mal bei uns geschlafen hast, bei uns, also bei mir und meinem Bruder und meiner Mutter früher in den guten alten Kindheitstagen, gab's bei uns am Wochenende zum Frühstück immer Streusel.
Mhm. Ja, stimmt.
Keine Schokoladenstreusel. Und ich habe gedacht als Kind, das wäre das Normalste der Welt.
Also ich kenne das aber auch. Also Streusel auf einem schönen Brot oder auf einem Stück oder auf einem Brötchen mit Butter und Streusel, das kenne ich.
Okay, weil ich habe die Erfahrung als Kind gemacht, wenn ich dann gefragt habe, wo der Streusel ist, dass ich ganz schnell...
Wenn du bei Freunden dann
warst. Ja, wenn ich
quasi.
Bei Freunden war, genau. Okay, ja. Wenn ich dann gefragt habe, wo der Streusel ist, wirklich ganz ungläubige Blicke, so nach dem Motto, Hendrik, was?
Hendrik, geht's dir
kurz
gut?
Kurz davor, dass irgendwie Beleidigungen ausgesprochen werden von der einen oder anderen Mutter am Frühstückstisch, weil die auch mit der Situation, glaube ich, überfordert war, dass da irgendwie so ein Freund nach Streusel fragt.
Wie viele Mütter waren denn so an einem normalen Frühstückstisch bei dir, wenn du sagst, von der einen oder anderen Mutter?
Ja, ist so über die Monate hinweg, wenn man dann mal wo geschlafen hat. Wahnsinn. Aber ja, stimmt. Ich glaube, ja. Für dich war das gar nicht so interessant, der Streusel auf dem Tisch.
Ist jetzt nicht so, dass es das bei uns zu Hause auch gab oder weil das normal war bei uns, aber ich kenne das, dass das manche Leute machen, sagen wir mal so. Und deswegen, ja, hat es deinen Anblick bei mir jetzt auch nicht weiter gesenkt.
Ich glaube, warum wir das gemacht haben, und da kann ich jetzt auch ganz offen und ehrlich sprechen, ich glaube, wir waren zu arm für Nutella.
Aber ja. Dann finde ich sehr löblich, dass ihr sagt, nee, wir nehmen aber jetzt auch nicht diese Billig-Variante Nusspli oder Nuskati oder Nuss-Nougat-Creme XY, sondern wir lassen es einfach ganz sein und nehmen Streusel. Finde ich super.
Ja, ich glaube, da kannst du noch sagen, nee, wir glauben nicht an Nutella, wir essen Streusel, wir sind Streuselesser, überzeugte Streuselesser.
Wir sind Streuselesser, ja.
Weil wenn da jetzt irgendwie dann Nusspli steht, dann weiß jeder, Junge, ihr seid, ja, nee.
Es ist auch eine eingeschworene Religion, glaube ich, könnte ich mir vorstellen. Also genauso wie, wie Vegetarier und Veganer kann man sagen Streusel und nicht Streuselesser, ne?
Ja.
Streusaner.
Richtig. Ich glaube, so werden die genannt.
Ja. Also ich finde, aber dann müsste man jetzt sagen, wenn wir ein Produkt auf den Markt bringen, müssten es jetzt Streusel sein,
meiner Meinung nach. Das wäre auch geil, ja. Ne? Und du kannst
also,
ja mit allem...
Klar haben wir da jetzt eine Geschichte dahinter, aber vielleicht müssen wir ein und ein machen. Eins, was voll was mit uns zu tun hat und eins, was so gar nichts mit uns zu tun haben. Also Rohrreiniger und Streusel.
Ich glaube, beide Produkte sind random genug, dass das Produkt mit unserer Unterschrift quasi seine Daseinsberechtigung
okay.
hat.
Okay, alles klar.
Definitiv. Wo wir jetzt gerade beim Thema, ja, schon beim Thema Frühstück waren. Ich würde ganz gern dir eine Frage stellen, weil ich ja weiß, ihr seid in den letzten Monaten, du und deine Frau, ich finde es immer verrückt, das dann noch zu sagen, aber.
Frau Frese für dich, ja.
Frau Frese, genau. Ja. Ihr seid ja auch öfter mal irgendwie auf Kurztrips unterwegs. Ich habe euch jetzt gesehen, dass ihr Konzerte besucht habt, die jetzt nicht in Hamburg waren. Ihr wart jetzt vor nicht allzu langer Zeit noch in euren Flitterwochen und so weiter und so fort. Beim Thema Frühstück, deiner Meinung nach, einfach frei aus dem Bauch heraus, wann darf im Urlaub das erste Bier aufgemacht werden oder getrunken werden?
Also ich finde, sich da so festzulegen, das ist perfekt gerade, dass du die Frage stellst und direkt einen Schluck aus der Pulle nimmst.
Unabhängig von der Anzahl der Leute oder der Person, mit der ich im Urlaub bin, habe ich meine feste Uhrzeit.
Ich weiß gar nicht, aber ob ich mich so festlegen würde. Aber ich würde sagen, nach dem Frühstück.
Das ist stark.
Also wenn du jetzt eine Uhrzeit haben willst, lage mich fest, 11 Uhr.
Okay, ja, ich habe nämlich 10 Uhr. 10 Uhr morgens.
Okay.
Ist für mich der optimale Zeitpunkt, um sich so einen leichten Glimmer vor dem Mittagessen reinzustellen. Okay.
Und im Urlaub?
Ja, 10 Uhr morgens. Unter der Woche, pass auf, wir können das ja immer so spielen, ist ja egal. Was war das früheste Bier, was du in der Arbeitswoche mal zu dir genommen hast?
In einer Arbeitswoche, in der ich auch gearbeitet habe? Oder in einer,
die du auch gearbeitet hast?
Achso.
Nee, nicht deine La Paloma-Woche, sondern eine richtige Arbeitswoche, wo du gearbeitet hast.
Ja, 14 Uhr oder so.
Okay, ja, bei mir war es tatsächlich mal eine Mittagspause um 12.15 Uhr.
Nicht schlecht.
Aber nur eins und danach, weiß ich nicht, mit einem Bier drin kann ich alles besser.
Wer nicht?
Ich habe tatsächlich auch im Urlaub, also wir waren ja auf Kreta und haben da einen All-Inclusive-Urlaub gemacht und wir haben uns auch mal so schöne All-Inclusive-Tage gemacht, wirklich von morgens bis abends da mehr oder weniger am Strand verbracht. All-Inclusive ist ja natürlich das Bier frei, ne? Da gehst du da morgens um 10 Uhr hin und sagst so, Ola Senior, auch gerne in Griechenland, habe ich gemacht, aus Versehen. Oder Cerveza por favor hier, ne? Für mich Paramiso. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin jetzt in Griechenland. Naja, egal, ich habe ein Bier bekommen.
Dank.
Wir haben natürlich aber auch mal Ausflüge gemacht. Ja, wir waren wandern in der Schlucht. Wir sind mal mit dem Quad so ein bisschen über die Insel gefahren. Dann haben eine Fahrradtour gemacht. Und dann ist mir mal aufgefallen, wie random Bierpreise sind.
Mhm.
wie zufällig durchgewürfelt die einfach auch in Griechenland, in einem Urlaubsort, wo wir jetzt waren, einfach komplett durch Zufall. Du kannst dir ein großes Bier für 6 € holen in der Kneipe, wo ich so dachte, ja gut, das sind ja Festivalpreise. Du kriegst aber in der gleichen Kneipe einen 0,5er für 2,80. Auch von einer guten Marke. Also, wo ich so dachte, hä? Habt ihr die Fässer irgendwie schon ein paar Jahre da stehen? Oder war ich total angetan? Und natürlich nur die Biere dafür 2,80 reingenagelt, als wir da mal in der Kneipe waren und Fußball geguckt haben. Ja, sie sind überall in jedem Land komplett unterschiedlich, auch in der Kneipe und so weiter und so fort, außer in Deutschland.
Ja, das stimmt. Aber also es geht ja wirklich auch von bis, ne? Also ich war, Gina und ich waren jetzt als letztes in Dublin unterwegs.
Oh, das klingt teuer.
Es ist teuer. Ich meine, es ist, also...
Also das Bier klingt teuer.
Die Pubkultur ist halt extrem geil da, aber dafür bezahlst du dann halt auch. Ich meine, so ein Bier kostet zwischen 7 und 9 €. Für einen halben Liter, also für einen Pint quasi. Ist ein halber Liter. Oh. Ja. Also es kommt halt auch drauf an, was für ein Bier, ne? Aber so ein Guinness kostet in der Regel so 7,50 da.
Aua,
sag ich ja, mal. Ja, das ist schon nicht ohne.
Ich glaube, das Teuerste, was ich mal erlebt habe, war Schweden, weil die Leute da, ich glaube, das sind einfach immens hohe Steuern auf Alkohol und auch auf Tabakwaren. Und da bezahlst du auch für so ein Bier, für so 0,5er locker mal so 8 bis 10 €. Mhm. Musst du dir mal vorstellen, da gibt ein Kasten feinstes Paderborner für 8 bis 9 €. Ein kompletter Kasten.
Ja, stark, ey.
Da gehst du kaputt bei. Aber ja, das ist ja auch auf Festivals, also unabhängig, ob es jetzt, also in Deutschland auch auf Festivals ja ähnlich. Also ich glaube, für einen halben Liter zahlst du ja auch 8 €.
Ja, ich habe tatsächlich, wir waren auch in München auf einem Konzert. Wir waren beim Adele-Konzert tatsächlich. Mm. Ich bin kein Riesenfan von ihr gewesen, aber Gina, das war für Gina so eine Art Lebenstraum. Irgendwie sind wir da hingefahren. Tickets arschteuer. Und naja, sei es drum. Auf jeden Fall, das Konzert war gut, würde ich sagen. Und das war aber gar nicht das, worauf ich eingehen wollte, sondern auf die Getränkepreise da. Ja. Und zwar sind zwischendurch welche rumgegangen, weil es war extrem weitläufig da. Die haben eine eigene, die haben auf dem Festivalgelände, auf dem Messegelände in München eine eigene Adele World für sie aufgebaut. Also es gab eine riesige Bühne und die haben aber auch, also es waren Platz für 90.000 Leute da. Mhm. Sie hat 10 Konzerte insgesamt in München gespielt. Und das haben sie halt eigens für sie aufgebaut. Und das war super weitläufig. Also die haben davon natürlich diverse Merchstände und Bars, allerdings auch Weinbars, dann irgendwie Pubs aufgebaut, dann noch kleine Kleinbühnenzelte irgendwie, wo irgendwelche Magier oder sowas aufgetreten sind, keine Ahnung. Und dann dachten wir so, boah, wenn wir jetzt jedes Mal von unserem Platz runter müssen, um uns was zu trinken zu holen, wäre das ganz schön scheiße, gerade mitten in der Show. Aber die haben dran gedacht und haben zwischendurch welche mit dem Bauchladen rumgeschickt und haben dann so dir Plastikflaschen, diese normalen Cola-Plastikflaschen gegeben, 0,5er. Dachte, ja, cool, ne? Wir hatten jetzt nicht den Riesendurst, ich würde mal eine Flasche nehmen. Und da wollte der für einen halben Liter Cola 10 € haben.
Ich gehe kaputt.
Und ich denke mir so, hä? Und da hast du halt diese Plastikflasche da gehabt. Und dann dachte ich, wie geht das? Ich meine, Pfand kann ja nicht sein bei einer Plastikflasche. Bei Plastikflasche sind 25 Cent Pfand. Aber du hast so eine Marke dazu bekommen.
Ja.
So, aber nirgendwo standen Pfandpreise dran. Und dann habe ich nachher erfahren, dass der Pfandpreis für diese Plastikflaschen einfach 6 € waren. Das heißt, die Cola hat 4 € gekostet plus 6 € Pfand. So kam man dann zu 10 €.
Weil die wollten, dass das Pfand 100%ig zurückkommt.
Genau. Aber das wusste ich erst, nachdem ich dann vom Gelände runter war und unter meinem Platz 2 Plastikflaschen Cola dagelassen habe. Ich bin einfach legit davon ausgegangen, dass die Flasche Cola 10 € kostet.
Ja, aber es ist halt schockierend, aber ich kann das nachvollziehen, dass man sich so denkt, bei den Festival- und Konzertpreisen, die man ja auch kennt, dass das durchaus frech, aber im Rahmen des Möglichen ist.
Aber 6 €?
Ja, das ist krank. Also,
wo ich meine, wo normal, hört's auf?
Ja, erstmal, wo fängt's an? Bei 2 Euro oder so. Pfand.
Ne? Ja, aber da, also das finde ich ja auch noch okay. 2 Euro, 3 Euro, vielleicht 4 Euro, aber 6? Naja, ist ja auch scheißegal. Ich wollte mich da jetzt nicht auch nicht drüber aufregen, über die Scheiße.
Hast schon genug gemacht wahrscheinlich.
Ja, im Nachhinein. Ich meine, ich konnte da nichts mehr dagegen machen. Ne? Ich dachte mir so, oh, gut, ich kann jetzt nicht nochmal zurück aufs Gelände und mir die Plastikflaschen, die 12 Euro, die ich unterm Sitz liegen habe, dann nochmal einlösen. Aber naja, wir haben gerade über Reisen gesprochen.
Ja.
Und eigentlich hatte ich noch ein paar Themen vorher, aber das geht gerade so gut einher. Und es war sowieso ein Thema, was ich eigentlich für letztes Mal noch aufgeschrieben hatte, was ich jetzt gerne einmal anreißen würde. Thema Reisen.
Bitte.
Und zwar ist dieses Jahr für uns ein großes Reisejahr gewesen. Also ich habe ja schon erwähnt, wir waren jetzt letztens in Dublin, wir haben auch da zu einem Konzert, da haben wir uns ein Coldplay-Konzert angeguckt, komme ich später noch drauf zurück. Aber unsere große Reise ging von Mai bis Juni und war eine Amerika-Reise. Und da, die meisten Leute, denen ich das erzähle, die fragen, ah ja, an welcher Küste wart ihr denn? Weil die meisten Amerika-Reisen sind, man fängt an Punkt A an und fährt mit dem Auto irgendwie die Küste entlang und klappert verschiedene Städte ab. Wir haben auch verschiedene Städte abgeklappert, allerdings haben wir da eher so eine Flugreise draus gemacht. Und wir haben sehr, 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 sehr lange dran geplant, weil wir wirklich jeden Flug, jedes Hotel einzeln gebucht haben. Und dadurch ging unsere Reise von Hamburg nach London. Wir sind in jeder Stadt 2 bis 3 bis einmal 4 Tagen geblieben. Also London, dann Toronto in Kanada, dann sind wir nach Miami, dann sind wir nach Los Angeles, dann San Francisco und dann nach New York und dann sind wir zurück nach Berlin und dann mit dem Zug nach Hause. Also es waren insgesamt 7 Flüge mit 7 verschiedenen Airlines und 7 verschiedenen Städten. Und ich will gar nicht so viel auf diesen Urlaub eingehen. Natürlich war der grandios. Wir haben unglaublich viel gesehen. Wir haben unglaublich viel erlebt. Ja, mein Highlight. Gut, dass du fragst.
Janni, was war für dich so das absolute Highlight dieser Reise? Fällt mir jetzt gerade noch so spontan ein.
Ah, das ist schwierig. Damit, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Nein, ich würde sagen, die Niagara-Fälle, das war für mich so das absolute Highlight, dass man das gesehen hat. Das ist für mich so ein Ding gewesen. Das ist schwer zu beschreiben. Wenn du mittendrin bist, dann glaubst du nicht, dass sowas existiert. Das ist einfach nur krass, wenn du das siehst und erlebst irgendwie. Und ja, es war aber auch die ganze Tour irgendwie, die einfach cool war. Also die Niagara-Fälle waren so das Highlight. Das Lowlight für mich war Alcatraz, würde ich sagen. Also also das war das, worauf ich mich vor der Reise am meisten gefreut hat, die Insel Alcatraz in San Francisco. Es war einfach irgendwie ein bisschen lame, so. Also sowas kann man, glaube ich, auch nur als Deutscher sagen, wenn man mal ein Konzentrationslager gesehen hat. Weil dagegen ist Alcatraz einfach Kindergarten. Das muss man wirklich einfach mal so sagen. Die hatten da 3 warme Mahlzeiten am Tag. Die hatten warme Duschen, weil die nicht wollten, dass sie sich an kaltes Wasser gewöhnen, damit sie nicht fliehen. Unter anderem. Aber deswegen hatten sie warme Duschen. Die hatten einen Hof mit Spielmöglichkeiten und keine Ahnung. Also es klang für mich jetzt nicht so, als ob das unmöglich war, da zu überleben. Mhm. Und deswegen war, also der Ausblick war super von da. Die Bootsfahrt dahin und zurück, was man so alles sehen könnte, war super. Die Tour an sich, weiß ich nicht. Aber ich wollte gar nicht so sehr auf diesen Urlaub eingehen, sondern eher auf diese Art und Weise, wie wir die Reise gebucht haben. Wir wirklich ja jeden einzelnen Flug einzeln recherchiert und geguckt, so nach dem Motto. Also das hat damit angefangen mit dem Gedanken, wir wollen nach einem Urlaub nicht in den Flug zurücksteigen, sondern in den nächsten Flug zur nächsten Location. Das war unsere Idee. Und dann haben wir gedacht, so, wir können vielleicht 3 Städte in den USA abklappern und dann nochmal in die Dominikanische Republik und nochmal ein bisschen Entspannungsurlaub hinterher oder sowas. Und diese Umplanung ging daher, dass wir dann gesagt haben, okay, wir möchten jetzt von Hamburg nach New York. Es gibt natürlich keine Direktflüge von Hamburg nach New York. Und dann guckst du, worüber fliegen die quasi, was sind die Umstiegshaltestellen? Und dann war 4 ganz besonders präsent. Das ist zum einen Frankfurt, dann Amsterdam, Paris und halt London. Mhm. Und dann guckst du dir an, Frankfurt fiel für mich schon mal raus, weil wir will Frankfurt freiwillig sehen. Also London, Paris, Amsterdam. Amsterdam haben wir beide schon gesehen. Dann haben wir halt gedacht, okay, Paris oder London. Und dann guckst du halt, okay, wie sind die günstigen Flüge von den Städten halt. Guckst von London, wo fliegen die noch hin? Guckst von Paris, wo fliegen die noch hin? Und dann sagst du, ah, okay, cool, da gibt's einen günstigen Flug von London nach Toronto. Toronto ist auch eine Stadt, die wir uns gerne angucken wollen. Und so planst du halt immer weiter, dass du sagst, du möchtest von Toronto dann nach, keine Ahnung, Los Angeles und dann sagst du, okay, das fliegt über Miami, dann können wir Miami noch mitnehmen. Und so haben wir das Ganze dann einfach durchgeplant und sind auf die Strecke gekommen, die wir dann letztendlich rausgefunden haben. Es war eine Menge Arbeit, das rauszufinden und hat eine Menge, wir haben auch viele Flüge uns gespeichert, um dann benachrichtigt zu werden, wenn sie günstiger geworden sind.
Ja.
Deswegen wir wirklich an dieser Reise ein halbes Jahr lang geplant haben. Aber das habe ich so ein kleines Gedankenspiel gehabt. So, könnte man auf diese Art und Weise eine Weltreise planen?
Oh.
Und das habe ich dann einmal durchgespielt, tatsächlich.
Und noch alle Flüge bezahlt.
Nein. Aber ich habe das rausgesucht quasi, ob man das machen könnte. Meine, die Regeln, die selbstgesetzten Regeln waren, dass man einmal in jedem Kontinent mindestens zwei Städte gesehen hat.
Okay, ganz. Ja, okay.
So. Es muss jetzt, also sonst bist du irgendwann bei 5 Monaten Reise irgendwie, wenn du zu viel machst, ne? Und dann, dass du in jeder Stadt 3 Nächte hast.
Okay.
Damit du halt dir die ordentlich angucken kannst. Und es geht los in Hamburg.
Ja.
Man fliegt nach Paris. Das ist die erste Strecke.
Mhm.
Übrigens, um das mal vorwegzunehmen, es ist tatsächlich ein echter Zeitraum, den ich mir jetzt rausgesucht habe. Das könnte man, also ihr könntet das jetzt so buchen. Und zwar, das ist der Zeitraum im nächsten Jahr vom 12.04. bis 28.05.
Verlinkst du alles in die Show-Captions, wie
das heißt? Auf keinen Fall. Das könnt ihr euch schön selber raussuchen. Jedenfalls geht die Reise 47 Tage lang. Und würde aber in dem Zeitraum nur 27 Arbeitstage in Anspruch nehmen, also 27 Urlaubstage.
Also kommt man theoretisch mit einem Jahresurlaub im Schnitt ganz gut damit
hin. Würde damit hinkommen, wenn da auch einige Feiertage da reinfallen und sowas, würde das aber hinhauen mit 27 Urlaubstagen.
Okay.
So, also dann ist ungefähr 6 Wochen, mit 47 Tagen ja ungefähr 6 Wochen unterwegs. So, also man fängt an in Hamburg. Es geht los nach Paris. Dann geht's nach Rom. Dann geht's nach Kairo in Ägypten. Dann geht's nach Johannesburg, Südafrika.
Ja, okay.
Dann geht's nach Dubai. Shanghai. Singapur.
Ja.
Dann nach Sydney.
Ja. Ja, klar, Australien, ja.
Ja, also ich habe alle Kontinente mit drin, außer jetzt Antarktis, das habe ich mal außen vor
gelassen. Ja, das ist so, in Ordnung.
Genau, Sydney, Australien, dann Auckland, Neuseeland. Dann geht's von Auckland nach Santiago de Chile, nach Südamerika. Dann geht's nach Rio de Janeiro. Dann geht's nach Panama City. Dann geht's nach Atlanta in den USA. Dann geht's nach Toronto in Kanada. Dann geht's nach Lissabon in Portugal. Da sind wir wieder in Europa. Und dann geht's zurück nach Hamburg.
Hast du die Preise einmal kumuliert?
Ja, hab ich.
Was kostet der ganze Spaß?
Also du darfst jetzt einmal raten. Was das insgesamt kostet. Ich meine, wir haben 16 Flüge. Und bitte beachtet, die Preise sind für 2 Personen Economy. Also ist jetzt, ne, ist kein First oder Business Class.
Mit Gepäck natürlich.
Handgepäck. Kein Handgepäck. Ja, kein Aufgabegepäck.
Okay, für 2 Personen. Hast du Gebühren für den CO2-Fußabdruck mit drin? Der zweifelsohne sehr groß ist.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur die Endpreise sagen, aber ich denke mal, ja.
21.237,92 €.
Bist du knapp drüber? Und zwar sind die Gesamtkosten bei 7.860 €.
Das ist, ja gut. Man muss natürlich noch Unterkunft und sowas alles wahrscheinlich.
Ja, das sind jetzt nur die Flüge. Nur die Flüge.
Aber ganz ehrlich, und es ist nur Handgepäck? Aber ich habe mir das sehr viel teurer vorgestellt.
Ja, wenn du die Flüge richtig recherchierst, dann kannst du echt eine Menge Geld sparen. Und hier sind Flüge dabei. Du kannst dir nicht vorstellen, wie günstig die teilweise sind.
Gut, nee, Hamburg hat man, hat man ja gesehen, dass ich das nicht kann.
Ja, naja, aber hier die einzelnen Preise, zum Beispiel Paris nach Rom, 2 Personen für 108 Euro.
Das ist ja lächerlich. Da zahlst du von hier auf von Wuppertal nach Berlin mit dem Zug teilweise mehr zu zweit.
Singapur nach Sydney. Ja, es ist ein Flug von 7 Stunden 35 für 2 Personen für 504 Euro.
Da kannst du nicht meckern.
Ja, was ist hier das geilste Flug? Hier, Rio de Janeiro nach Panama City. 7 Stunden 24 für 406 Euro.
Also, ich glaube, dass jeder, der irgendwie bei Fridays for Future ist und jetzt dir gerade zuhört, gerade nicht weiß, ob er schon genug gekotzt hat oder ob er jetzt einfach wirklich anfängt, dauerhaft zu weinen. Aber wenn man sich mal überlegt, was das für Strecken sind, was das für Städte sind und was es dann für ein Preis ist, dann glaube ich, dass viele Leute den Wunsch haben, mal so eine Reise zu machen. Auch wenn es vermutlich mit den ganzen Flügen anstrengend ist, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, das, was man da sieht und erlebt, in so kurzer Zeit, das ist unfassbar.
Ja, ich muss dazu sagen, ich musste bei einem Flug ein bisschen tricksen, weil teilweise diese Algorithmen dahinter machen null Sinn. Und zwar bei dem Flug Rio de Janeiro nach Panama City. Ja. Wenn du das bei Google Flüge eingibst, dann steht da, der Direktflug kostet irgendwie über 1000 Euro. Und dann denkst du, okay, nee, ich möchte, wenn du sagst, okay, einmal umsteigen wäre auch okay, dann fliegt er über den Eldorado International Airport in Bogota. Und dann kostet es auf einmal weniger. Und dann denkst du, okay, wie wäre es denn, wenn ich statt Panama einfach dann direkt nach Bogota fliege? Was zeigt er dir dann an? Einmal umsteigen in Panama City.
Für die Hälfte von der Kohle.
Für 406 Euro. Und deswegen habe ich jetzt rausgesucht, einmal den Umstiegflug nach Bogota und du bleibst einfach in Panama City. Du nimmst den zweiten Flug gar nicht mehr.
Ich sag dir, du wirst wahrscheinlich von der südamerikanischen Generalpolizei, wirst du wahrscheinlich dann verfolgt wie ein Schwerverbrecher.
Aber dafür hast du 600 Euro gespart. Also ja, musst du gucken. Genau.
Wo sind die Fräses?
Ja.
Ich habe eine Frage, weil wir jetzt, also du ja auch mit dem Thema Reisen angefangen hast. Was sind so für dich die Top 3 der Dinge, die nur deutsche Touristen im Urlaub tun?
Oh, also ich glaube, Platz 1 ist bei uns beiden das Gleiche, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube auch, weil man das schon oft erlebt hat, auch glaube ich.
Also ja, ich glaube gerade auch, weil du jetzt aus dem All-Inclusive-Urlaub kommst, kann ich mir ungefähr vorstellen, was es ist. Ja. Aber die anderen zwei, schwierig, was machen denn?
Auch das Thema haben wir meiner Meinung nach gerade schon angeschnitten.
Ja.
Was doch recht typisch deutsche Sache ist im Urlaub.
Okay.
Also ich kann dir einfach mal sagen, was ich für Gedanken hatte, weil ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
Ja.
Top 1 natürlich das Handtuch auf
die Liege. Handtuch auf die Liege, ja. Am besten in Schwarz mit Gold.
Weil das, ey wirklich, die Leute stehen extra um 7:30 auf, legen ihr Handtuch auf die Liege und gehen frühstücken. Kann man reinschlagen. Aber gut. Top 2 ist, glaube ich, das frühe Bier.
Oh, okay. Ich weiß nicht, ich glaube, könnte ich mir die Briten noch krasser vorstellen. Ja,
genau. Habe ich mir auch die Briten habe ich auch gedacht. Stimmt sicherlich auch. Aber das ist auch eine Sache, dieses frühe Bier trinken, das ist, glaube ich, auch schon eine Sache, die recht deutsch ist. Und ich glaube auch, dass die Deutschen eine sehr starke Beschwerdekultur haben. Ich glaube, während viele Leute sagen, ja, okay, Klima läuft nicht so oder keine Ahnung, ne, irgendwas, fuck it, da sind die Deutschen, glaube ich, im Schnitt. Ja, ich sage jetzt nicht, dass jeder Deutsche da den Meckerpeter macht, aber dass da im Schnitt doch schnell der Weg zur Rezeption gemacht wird, um zu sagen, hallo, das Wasser hier in der Minibar, ne? Da stand in der Hotelbeschreibung bei Check24, dass es 0,75 Liter sind. Jetzt haben wir leider eine Flasche im Kühlschrank mit 0,5 Litern. Ich glaube, das ist so eine Sache. Ja, ich rede jetzt nicht über Zimmer, die irgendwie unter den Mülleimern sind oder so, ne? Oder irgendwelche Abstellkammern. Darüber rede ich nicht. Aber wirklich so Kleinigkeiten, wo der Deutsche schnell mal den Weg an die Rezeption macht.
Ich fühle mich so ein bisschen ertappt gerade. Ich kann nicht sagen, dass es mir nicht auch schon vorgekommen ist, dass ich mal zur Rezeption gehe, wenn ich mich nicht ordentlich behandelt fühle. Ey, ich habe eine Menge Geld dafür gelassen. Ich möchte den Urlaub meines Lebens hier haben.
Ich sag auch nicht, dass es grundsätzlich falsch ist. Ne? Ich finde auch, wenn man Sachen gebucht hat und bezahlt hat, dann hat man da auch ein Recht, zumindest mal nachzufragen. Aber wie gesagt, so diese Kleinigkeiten, weißt du? Mhm. Wenn man sagt, der Teppich gefällt mir nicht. Man möge ihn rausräumen. Solche Sachen, passieren schon öfter. Passieren schon öfter, als man denkt.
Ja. Was mir noch einfallen würde, ist, ja gut, ich würde jetzt keine Top 3 drauf machen, aber was mir jetzt spontan einfällt, ist das klassische Ausdrucken der Reisedokumente.
Oh ja, das mache ich auch. Und ich glaube, wir wissen beide, du machst es auch. Und es hat
mir gerade bei der Amerika-Reise sehr gute Dienste geleistet, weil auf einmal wollten die, vor der Einreise nach Kanada, wollten die unser Einreisevisum sehen. Und es stand schwarz auf weiß, nachdem man das beantragt hat, dass man es nicht ausdrucken braucht. Was habe ich gesagt? Mhm. Ich drucke es auf jeden Fall aus. Was hat mir geholfen, dass ich es ausgedruckt habe?
Bin ich ja auch ein großer Verfechter von.
Da habe ich mich auch so unglaublich geil gefühlt, ne? Dass ich darauf bestanden habe, diese Scheiße auszudrucken. Ja, ich kannst es dir nicht vorstellen, wie toll ich mich da gefühlt habe.
Und wir werden beide auch dafür belächelt, ne? Das darf man nicht vergessen. Egal, ob es jetzt ein Konzertticket ist oder Reiseunterlagen, gerade für so eine Reise wie du, das muss ja ein Katalog gewesen sein. Da wird man öfter für belächelt im digitalen Zeitalter. Am Ende steht da aber jemand am Schalter. Man hat Pech gehabt.
Ja, am Ende sind zwei Leute, einer, der es ausgedruckt hat, einer, der es nicht ausgedruckt hat, und der es ausgedruckt hat, der steht am Ende noch. Und der darf einreisen, so nämlich.
So ist es nämlich, so ist es.
Ja.
Deswegen, also ich mach das auch nicht mit. Ich mache nicht jeden Modernisierungsschritt mit.
Ja.
Tut mir leid, bei aller Liebe.
Gut, wenn du dir die obligatorische Klarsichthülle durchgucken würdest, die ich mit all den Unterlagen mitgenommen habe nach Amerika, könntest du dir sagen, ja, man könnte ein bisschen aussortieren, das braucht man jetzt noch, das braucht man nicht. Zum Beispiel der Versicherungsschein der Auslandsreisekrankenversicherung war vielleicht nicht ganz so nötig, aber ey, besser haben als brauchen.
So ist es nämlich. Das ist halt echt, das ist halt kein Podcast für Klimafreunde, ne? Mit dem Fliegen, All-Inclusive-Urlaub und jetzt wird hier noch alles ausgedruckt, ey.
Also, ja, mein Druckerpapier ist biologisch abbaubar.
Siehste.
Also.
So trägt jeder was einfach auch dazu bei.
Glaube ich zumindest. Gut, wir machen weiter. Was habe ich denn hier noch Schönes auf dem Plan? Ach ja, wir wollen noch ein bisschen sportlich werden.
Ah, okay. Ich habe noch tatsächlich das Thema Konzert und Festivals, weil ich ja gerade beim Wasted in Jahren war. Dazu vielleicht später oder in einer anderen Folge mehr.
Lass uns da später drauf kommen und dann in die Musikrichtung nochmal gehen vielleicht. Aber über eine Sache wollte ich mit dir nämlich noch sprechen.
Ja.
Und zwar gibt es ein Thema, was mich gerade in den letzten Wochen oder bis heute immer noch verfolgt. Und das hat zu tun mit meinem Verein, nämlich dem HSV. Und zwar der Sperre unseres kroatischen Innenverteidigers Mario Vuskovic. Ich habe dir zwischendurch geschrieben, du wusstest nicht so wirklich, worum es geht. Ich habe dich so ein bisschen aufgeklärt und danach hast du gesagt, ich glaube, das ist der größte sportliche Skandal, der mir je untergekommen ist oder sowas.
Der letzten Jahre, ja, auf jeden Fall.
Um das für unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht nicht grundsätzlich Bescheid wissen darüber, was da geschehen ist, würde ich das einmal kurz zusammenfassen wollen. Und zwar geht es darum, der HSV-Innenverteidiger Mario Vuskovic, heute 22 Jahre alt, damals noch 20, wurde im November 2022 gesperrt oder also vom Spielgeschehen ausgeschlossen, weil bei ihm ein Dopingmittel festgestellt wurde, das EPO heißt, ein leistungssteigerndes Hormon, glaube ich, oder sowas. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, aber ist das Wichtige, dass es körperfremd war. Jeder Mensch, der produziert das auch, gerade wenn man Leistungssportler ist, aber man kann sich das auch intravenös injizieren und damit ist man dann leistungsstärker. Ist es natürlich im Leistungssport verboten. Das konnte ihm aber, ich sag mal, nachgewiesen werden. So, das war der Stand der Dinge im November 2022. Er wehrt sich vehement dagegen, sagt, nein, habe ich nicht, ne, öffnet die B-Probe. Es werden immer zwei beziehungsweise sogar drei Proben genommen. Wenn die erste positiv ist, kannst du sagen, ich möchte, dass die zweite geöffnet wird, wenn du das quasi anzweifelst. So, B-Probe geöffnet, auch positiv. Die NADA, die Nationale Anti-Doping-Agentur, die dafür verantwortlich war, hat daraufhin Anklage erhoben, hat gesagt, ey, du hast gedopt und so weiter. Er besteht aber da vehement darauf, dass er es nicht gemacht hat. Naja, jedenfalls geht das Ganze vor das DFB-Sportgericht. Er wird für 2 Jahre gesperrt. Vom November 2022 bis November 2024. Er geht in Berufung. Er sagt, 2 Jahre geht gar nicht. Ich möchte, dass ich freigesprochen werde, weil ich habe nichts genommen. Allerdings geht die NADA auch in Berufung. Sie sagt, 2 Jahre sind mir zu wenig. Ich möchte, dass er für 4 Jahre gesperrt wird. Da geht das Ganze vor das oberste Sportgericht in Kars. Und der hat jetzt entschieden, dass er statt 2 für 4 Jahre gesperrt wird, statt dass er freigesprochen wird. Jetzt denkt ihr alle wahrscheinlich, naja, wenn er nur sagt, er ist nicht unschuldig, das kann ja jeder sagen, ne? Nebenbei, der HSV glaubt ihm komplett, ja, er stellt ihm seine eigene Anwälte, also er hat irgendwie ein Anwaltsteam von 3 Stück, wovon welche vom HSV gestellt werden. Er hält nach wie vor an dem Vertrag von Vuskovic fest, ist nach wie vor Spieler vom HSV, er darf halt nur nicht spielen und bezahlt weiterhin Gehalt. So, die Begründung von dem Sportgericht war, aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt, weil Mario Vuskovic selbst keine mildernden Umstände vorbrachte, die eine Reduzierung der 4-jährigen Sperre rechtfertigen könnten, sah das Gremium keinen Grund, von der Anwendung der Regel abzuweichen und verhängte eine 4-jährige Sperre gegen den Spieler. Jetzt denkt man, okay, ja gut, wenn er nichts vorweisen konnte, dann ist er halt schuldig, ne? Ist aber nicht ganz so wahr, der hat nämlich einiges vorgebracht. Und zwar hat er weltweit renommierte Wissenschaftler, die aussagten, dass die Tests falsch und positiv sind, die das auch belegen können. Hamburger Staatsanwaltschaft hat alle seine digitalen Geräte einkassiert und durchleuchtet. Am Ende stellte sie das Verfahren ein und äußerte, dass der Beschuldigte zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit hatte, sich EPO zu besorgen. Das Beschaffen von Dopingsubstanzen, speziell EPO, benötigt viel Wissen und mehr als nur einen Internetzugang. Vuskovic stellte sich einem renommierten Hamburger Anwalt namens Gerhard Strate, welcher als Spezialist beim Überführen von Lügnern ist. 2 Stunden lang hat er versucht, Mario Vuskovic zu überführen und kam zum Ergebnis, dass er die Wahrheit sagt. Er hat mehrere Lügendetektortests, die sagen, dass er die Wahrheit sagt. Und am Ende steht, dass er noch ein Hautscreening gemacht. Weil dieses Mittel kann nur intravenös verabreicht werden. Und bei ihm, dieses Hautscreening war ebenfalls negativ, wo dann quasi nach Einstichstellen gesucht wurde. Das war die Verteidigung von Vuskovic. Darüber hinaus kommt dann noch, dass sie dieses Verfahren an sich so ein bisschen in Frage gestellt haben. Nicht nur ein bisschen, sondern komplett. Weil das einfach auch total veraltet ist und es so viele Lücken einfach im System gibt. Und es ist so viel falsch gelaufen. Der Tester, der die Urinprobe von Vuskovic entnommen hat, der hat die Probe in seinem eigenen Kühlschrank gelagert. Die Probe wurde ungekühlt mit DHL ins Labor gefahren. Es wurde ihm zu viel Urin abgenommen, was bei unterbrochener Kühlung schnell zu Vermehrung führt, wie zum Beispiel, das kann man sich vorstellen, wie bei Schimmel auf ungekühlten Erdbeeren. Es war direkt nach einem intensiven Training bei ihm, als die Urinprobe genommen wird. Natürlich ist der Wert da immer erhöht. Die Öffnung der C-Probe wurde verweigert von denen. Weitere Dopingpressen direkt davor oder direkt danach der positiven Probe waren negativ. Die Lager- und Transportdokumente von dem Tester konnten nicht vorgelegt werden. Und das Zweitgutachten, und das ist für mich der absolute Burner, dass es wurde ein Zweitgutachten durchgeführt, vom Gericht quasi veranlasst. Und dieser Gutachter war bei der NADA angestellt.
Unabhängiges Gutachten.
Und ein unabhängiges Gutachten war von einem, also nicht angestellt, aber er war halt war dieser Anti-Doping-Agentur ein sehr nahestehender Gutachter. Mhm. Also es ist einfach so viel schiefgelaufen, nicht nur bei dem Prozess, sondern auch bei dieser Entnahme und dieser Analyse von dem Ganzen. Da kann man sich doch nur denken, wie kann denn jetzt das Sportgericht sagen, der hat nichts vorzuweisen, keine mildernden Umstände? Und wie können die darauf kommen, zu sagen, nee, also die 2-jährige Sperre, die erhöhen wir jetzt auf 4, weil du bist ja nachweisbar Dopingsünder.
Wahnsinn. Also, hast ja auch so ein bisschen verfolgt, ne, mal Schlagzeilen gelesen und so, aber als du mir dann auch so die ganzen Details genannt hast und ich dann auch da nochmal ein bisschen gelesen habe, das ist, also es wird da jetzt irgendein Exempel statuiert, so nach dem Motto, leg dich nicht mit uns an, ne? Und lieber versauen wir einem jungen, vielversprechenden Fußballer die Karriere, als vielleicht mal einen Fehler einzugestehen.
Man muss noch dazu sagen, dass sie zwischendurch gedacht haben, sie verlieren den Prozess und wollen mit ihm einen Vergleich anstreben und haben ihm angeboten, das war bevor das DFB-Gericht entschieden hat und das auf 2 Jahre gestellt hat, haben die ihm angeboten, weil sie gedacht haben, sie verlieren das Ding, gestehe, dass du es gemacht hast und wir einigen uns auf 6 Monate. Er hätte sofort wieder spielen können, er wäre sofort wieder einsatzfähig, er hätte einfach nur sagen müssen, er hat's gemacht. Was hat er gemacht? Ich war es nicht. Ich bin unschuldig. Ich will freigesprochen werden. Welcher Schuldige lässt sich entgehen, einfach nur für 6 Monate gesperrt zu sein? Jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, vor allem mit dem Ding, jeder im Verein oder jeder, der da mitverantwortlich ist, weiß, komm, das ist jetzt hier der Deal, wir machen das so. Es hätte ja für ihn überhaupt gar keinen Schaden genommen. Der hätte weiter Fußball gespielt, der war weiterhin Profi des HSV gewesen. Also er hätte ja eigentlich nichts davon gehabt, wie man jetzt auch im Nachhinein sieht, darauf zu pochen, unschuldig zu sein.
Ja, naja, es ist jetzt also die letzte Instanz gewesen. Sie können jetzt nichts mehr dagegen tun. Das ist jetzt für 4 Jahre gilt die Sperre. Ich habe noch gelesen, als seine Eltern davon erfahren haben, wollten die vors Menschenrechtsgericht ziehen, deswegen. Aber das würde auch Jahre dauern, bis da irgendwas bei rumkommt. Und dann ist es halt auch nicht mal festgesetzt, dass da wirklich was geht.
Ich finde das ganz lustig. Es gibt tatsächlich, was ist lustig? Das war ganz interessant. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, weil die Kars oder der Kars.
Der Kars,
der wird, glaube ich, vom Schweizer Bundesgerichtshof noch überwacht. Mhm. Und da kannst du das Urteil anfechten. Und dann sagt der Schweizer Gerichtshof, ich nenne jetzt mal so, ich weiß nicht genau, wie der offizielle Name ist, der sagt dann, ja stimmt, wir haben da Zweifel. Das Urteil aufheben können sie aber nicht. Die können nur dem Kars sagen, hier nochmal verhandeln bitte. Und dann sagt der Kars, 4 Jahre.
Ja.
Und dann ist also wirklich anfechten kannst du es nicht mehr tatsächlich.
Nee, und also es ist so viel schief gelaufen. Ich meine, also es ist für mich nicht greifbar, dass man da wirklich nicht entscheidet, den freizusprechen. Jetzt auch im Vergleich auch mit dem, was beim Olympia da vorgefallen ist, mit diesem chinesischen Schwimmerteam. Mhm. Mhm. Ne, da war ja irgendwie, die haben ja argumentiert, dass ein Herzmittel versehentlich in der Hotelküche ins Essen gekommen ist. Ja, oder jemand mit dem falschen Gel massiert wurde. Ja, die wurden freigesprochen dann, ne?
Ja, ich glaube, da spielt wieder die kleinste Violine der Welt eine wichtige Rolle. Ja, ich glaube, da hat sich jemand zu Recht gegen etwas gewehrt, was ihm da unterstellt worden ist, und da kommen jetzt die Nada und der Kars mit Leg dich nicht mit uns an Methoden. Ich glaube, das ist alles. Und dadurch versauen die echt, also ich meine, der Vuskovic, der hätte nichts gegen den HSV jetzt, aber der hätte wirklich verdammt für verdammt große Vereine noch spielen können, glaube ich.
Gut, wenn seine Sperre jetzt abgelaufen ist, ist er 24. Also es ist jetzt nicht so, dass sein Leben vorbei ist, aber
ja, klar.
Es sind trotzdem 4 Jahre kein Fußball gespielt im Sinne von wirklich jetzt auf Leistungsniveau.
Ja, professioneller Fußballer ist er jetzt für 4 Jahre oder jetzt noch weitere 2 Jahre nicht.
Ja. Was aber meiner Meinung nach ein starkes Zeichen ist, also erstmal, der Verein stellt sich nach wie vor hinter ihn. Alle Fans stellen sich nach wie vor hinter ihn. Die 44, die Vuskovic-Trikots haben einen All-Time-High in Sachen Verkaufszahlen. Und was jetzt aber ein starkes Zeichen ist, dass sie gesagt haben, also erstmal, sie mussten den Vertrag mit Vuskovic auflösen, weil es hat auch irgendwelche strafrechtlichen Gründe, da stehe ich jetzt nicht so hinter, aber im Prinzip ist es so, sein Vertrag lief bis 2025 und er kann ihn ja dann faktisch nicht ausführen. Er ist ja im Prinzip angestellt und er kann seine Tätigkeit nicht ausführen, weil er nicht darf. Und insofern hat es dann auch strafrechtliche Gründe, wenn du den Vertrag einfach weiterlaufen lässt. Was sie aber jetzt mit ihm gemacht haben, ist, dass sie jetzt mit ihm schon einen neuen Vertrag geschlossen haben ab 2026, dass sie gesagt haben, ey, du bist nach wie vor einer von uns und ab 2026 wirst du wieder für uns spielen. Und das fand ich ist ein ganz, ganz starkes Zeichen gewesen. Also da. Das ist
Wahnsinn.
Da muss man sagen, Huda PSV.
Ich glaube, es gibt nur ein Zeichen in dieser ganzen Affäre, nenne ich das jetzt mal. Es gibt nur ein Zeichen, was stärker war. Das war, dass mein kleiner Bruder in der Kreisliga B seit 2 Jahren mit der 44 aufläuft.
Das ist stark.
Ja. Nein, das ist wirklich vom Verein ganz, ganz groß an einem Spieler festzuhalten.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht auch der, einfach nur um Solidarität zu zeigen, der Folgentitel Free Vuskovic.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Frage ist, ob alle damit was anfangen können.
Ja, gut, da sieht man an den Klicks. Vor allem hat ja der Großteil der Folge auch nichts damit zu tun, aber wir packen es mal in die Showcaption.
Ja.
Heißt es so? Ja, heißt so, ne?
Folgentitel, aber ja, egal.
Folgentitel oder in die Beschreibung, die man dann da im Übrigen
Freebooks. Liest sich eh keine Sau durch. Ich kann auch schreiben, was ich will.
Mach das mal.
Ich glaube, in irgendeiner Folge haben wir das tatsächlich auch stehen. Da hattest du die Shownotes geschrieben und dann hast
ja.
Und dann hast du wo drin stehen gehabt, so liest sich die Scheiße hier halt jemand durch.
Ja. Fans werden sich erinnern.
Fans
ja,
werden Fans. Es gelesen haben. Die echten Fans werden sich erinnern.
Die echten BrüderInnen, die haben natürlich jegliche Notizen da auch ausgedruckt irgendwo hängen.
Hendrik,
apropos,
warte mal ganz
kurz. Ja, nee, erzähl erst mal.
Bevor wir jetzt zum Thema Konzerte und Festivals kommen und du vielleicht ein bisschen von deinem Festival erzählen möchtest, habe ich ein kleines Spielchen vorbereitet. Beziehungsweise ein paar Fragen an dich, die wir gemeinsam beantworten können vielleicht. Das habe ich nämlich auf Instagram gesehen. Ein 10 Fragen Fragebogen im Prinzip, was mit Konzerten zusammenhängt, und würde ich ganz lustig finden, wenn wir das einmal beantworten würden, gemeinsam.
Ja, ich habe witzigerweise was Ähnliches in einem kleinen Rahmen vorbereitet. Vielleicht kriege ich hier und da mal rein. Das klingt aber insgesamt erstmal sehr, sehr gut.
Okay, und zwar ist die erste Frage, erstes Konzert.
Bei meinem ersten waren wir sogar zusammen, wenn man das so nennen kann, dann war das die VBT-Tour 2013, glaube ich.
Nein. Und das war nicht dein erstes Konzert. Unser erstes Konzert war 2012. Und das war
aber die VBT-Tour?
Nein, Fortune und die Reimebude.
Ah! Ja, wo die Dark-Deckard-Arena voll machen wollten.
Genau.
Und dann, spielt leider doch Herbert Grönemeyer oder was das war.
Nee, es war,
ja.
Parallel haben irgendwie die Ärzte da,
genau.
auf der Trabrennbahn in Bahrenfeld gespielt und die wollten in der Barclaycard-Arena spielen. Und sind aber an ein, ja, was kann man sein, nicht seriösen Booker gekommen. Und haben dann stattdessen doch den Kaiserkeller genommen. Schade.
Ein paar hundert Leute weniger.
Ja, aber nichtsdestotrotz war das Konzert absolut legendär.
Definitiv, stimmt, ja.
Also das war auch dein erstes Konzert, Fortune und die Reimebude?
Ja, ja, das war auch mein erstes Konzert, was man wirklich Konzert nennen kann, definitiv.
Letztes Konzert.
Ja, das war bei mir jetzt am Samstagabend Feine Sahne Fischfilet beim Wasted in Yarm Festival.
Gut, bei mir war es Coldplay in Dublin.
Sind natürlich andere Namen und andere Städte, die du ja gerade genannt hast.
Ja.
Als Yarmen.
Schlechtestes Konzert.
Favorite 2014 auf dem Splash. Der war komplett high, komplett besoffen, der hat nichts hingekriegt und hat nach einer Viertelstunde, glaube ich, abgebrochen.
Ah, okay, es ist schlimmer als mein schlechtes Konzert. Ich glaube, bei mir würde das sein, ich weiß nicht wann, welches Jahr das war, aber es war die Band Talco, eine italienische Ska-Punk-Band, der großen Freiheit 36. Geteilt vielleicht der Platz mit dem Deichbrand 2022 von Callejon, das Konzert, was sie gegeben haben in diesem Palastzelt. Das war
schlimm.
Donnerstagabend und die Tonmischer haben einfach noch geschlafen oder so, keine Ahnung, aber man hat den Sänger nicht verstanden. Du konntest nicht verstehen, was er da gesungen hat. Und bei Taiko war das Problem, die Leute, die da waren. Das war einfach kein cooles Publikum da. Das hat einfach keinen Spaß gemacht, so.
Ja, ist immer auch ganz unterschiedlich, ne? Also ich finde Deichkind zum Beispiel, wo wir auch mal zusammen waren, mega geiles Konzert, letztes Jahr auf dem Deichbrand, da hast du echt gedacht, sag mal, wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst es halt. Mhm. Ich glaube, das ist immer so. Auch Bands können mal schlechte Tage haben, tatsächlich. Oder halt einfach schlechte Rahmenbedingungen. Aber Favorite war damals, der war einfach wirklich, leider Gottes, der hat sich auch nie so richtig wieder rehabilitiert. Wer mal will, kann auf YouTube, ich box Michael Jackson, sich anhören, der weiß Bescheid dann.
Lautestes Konzert.
Boah. Ich glaube auch jetzt am Sonntag, weil das hat mich wirklich echt von den Socken gehauen. Feine Sahne Fischfilet beim Wasted in Yarm.
Okay.
Mir fällt jetzt gerade spontan nichts an ein, was mich mehr...
Ja, ich fand es auch schwer zu sagen, weil Lautstärke ist auch subjektiv, glaube ich, irgendwie. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es vom Thema her Sinn macht, würde ich sagen Scooter.
Ja, na sicher, klar. Ja, das glaube ich.
Ja, Scooter haben wir im März in der Barclays Arena.
Ah, da fliegt das Dach weg.
Bestes Konzert.
Ich glaube, weil es super überraschend kam Und weil ich damit nie im Leben gerechnet hätte, waren es damals Ari Revolté und Docs in Hamburg, wo wir beide waren, wo du, glaube ich, einfach meintest, komm, ich kenne den Song, lass mal hin.
Ja, das geht bei mir genau das Gleiche.
Das war heftig.
Auch nach wie vor bei mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Rire Volté, einfach, wo wir uns gesagt haben, ja gut, für 20 Euro nehmen wir mal das Ticket mit, ne? Und das obwohl genau. Ich das Docs hasse, wie sonst was. Mhm. Aber ich dachte mir, ja gut, nehmen wir das mal mit. Das ist irgendwie eine Abschiedstour, die spielen danach nie wieder, die lösen sich auf, lass uns das mal mitnehmen. Mhm. Und es war einfach nur unglaublich geil, dieses Konzert. Weil die einfach die komplette Menge mitgenommen haben und alle sich dazu bewegt haben. Die Leute waren cool, die da waren. Es hat einfach unglaublich Spaß gemacht und ich war noch nie so durchgeschwitzt in meinem Leben danach.
Ich glaube, sowas gibt es auch nur einmal, dass man wirklich ohne Erwartung irgendwo hingeht und diese Erwartungen so dermaßen übertroffen werden. Ich glaube, das war auch, also ne, wenn wir die gekannt hätten, wäre unser Erlebnis wahrscheinlich ein anderes gewesen.
So, weil dann wäre man's. Frage 6. Was hast du am meisten gesehen? Welche Band oder welchen Act?
Ja, das ist tatsächlich Battle Boy Basti, beziehungsweise Fiksch, wie er sich ja auch nennt.
Als Einzel-Act?
Ach so, nee, aber auf der Bühne, weil er insgesamt
bei jedem schon Einzel-Act.
Ja, dann Alligator.
Alligator. Ja, ich glaube, bei mir teilt sich Alligator mit Cajon den ersten Platz. Ich glaube, beides habe ich 6-mal gesehen.
Also Alligator geht bei mir bestimmt mittlerweile in den zweistelligen Bereich.
Ja?
Und da habe ich, ja. Dann habe ich ja immer noch mal Trailer Park gesehen, das zähle ich jetzt mal nicht mit rein.
Ah, okay. Ja, schon.
Da war aber auch immer dieser Battle Rap Basti halt mit dabei, plus VBT Tour. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, ihn habe ich definitiv obskurerweise auf der Bühne gesehen, aber Alligator, ich habe ihn ja alleine diesen Sommer schon wieder 2-mal gesehen. Einmal auf dem Deichbrand, einmal auf dem Juicy Beats in Dortmund beim Festival. Deswegen, also
ja, okay.
Wird sein.
Ja, ich glaube, KIZ wäre bei mir dann das nächste. Da bin ich auch schon bei 5-mal oder so. Also ist auch schon relativ oft. Ja. Frage 7. Am überraschendsten.
Ja, hatten wir ja gerade schon. Ari Revolté war am überraschendsten. So da.
Bei mir wäre es auch Ari Revolté gewesen. Allerdings muss ich sagen, teilte sich den Platz mit dem letzten Konzert, was ich gesehen habe, nämlich von Coldplay in Dublin. Ich bin auch da mit relativ niedrigen Erwartungen bis mittelmäßigen Erwartungen reingegangen, weil man hört immer eine Menge, wie so die Konzerte sind. Und dann heißt es immer, ja, sind mega und so. Da muss man auf jeden Fall hingehen. Und die rufen ja auch durchaus stolze Preise auf, um da hingehen zu können. Und es ist halt von Gina die Lieblingsband. Die hat die jetzt schon zum 3. Mal gesehen, ich jetzt zum 1. Mal. Und ich war wirklich nachhaltig begeistert von diesem Konzert. Es war wirklich unglaublich, aber das liegt vor allen Dingen nicht nur jetzt an Coldplay selbst, sondern auch an dem Ort, wo die gespielt haben, nämlich in Dublin. Die Iren, die feiern nochmal komplett anderes als Deutsche. Wie gesagt, Gina hat die jetzt zum 3. Mal gesehen, die ersten 2 Mal in Deutschland. Sie sagt, das ist überhaupt kein Vergleich.
Pass, okay.
Das ist überhaupt kein Vergleich. Wirklich jeder, der da war, hat inbrünstig mitgesungen zu jedem Lied. Und die haben zwischendurch auch nochmal mitten in ihrem Konzert haben die eine irische Band auf die Bühne geholt. Ich kannte die nicht. Ich habe das Lied noch nie gehört, was die gesungen haben. Aber jeder Ire in diesem Stadion kannte dieses Lied von vorne bis hinten auswendig und hat laut mitgesungen. Die wollten gar nicht mehr runter von der Bühne und haben das Lied immer weiter gesungen, weil 80.000 Leute quasi das alle mitgesungen haben. Ich habe das noch nie erlebt. Und dann habe ich mir gedacht, was wäre das Lied, was du hier in Deutschland anstimmen könntest, also wo jemand auf die Bühne gehen könnte und das Lied anstimmen könnte und jeder Deutsche würde mitsingen. Und jetzt, Achtung, Achtung, außer atemlos durch die Nacht.
Da habe ich gar nicht dran gedacht, aber das wäre es wahrscheinlich gewesen. Vielleicht anhand der letzten Fußball-Europameisterschaft Major Tom
vielleicht, ja.
So, weil das hat ja wirklich nochmal...
Aber auch nur den Refrain. Also ich könnte jetzt nicht die Strophen vortragen. Da war es wirklich von vorne bis hinten, jedes einzelne Wort konnte da mitgesungen werden.
Also ich habe was Ähnliches jetzt auf Wasted in Mecklenburg-Vorpommern erlebt, dass es ein Lied gab, was ich nicht gekannt habe und alle, die aus Westdeutschland kamen, nicht kannten. Die Leute, die aus Ostdeutschland kamen, aber egal ob jung oder alt, mitsingen konnten. Was auf sämtlichen Konzerten noch immer wieder von den Bands angezockt wurde. Komme ich später nochmal zu, ist nämlich eines der 3 Lieder für die Liste.
Ja, ich würde jetzt schon zwei Lieder auf die Liste packen, weil ich jetzt gerade beim Thema bin. Und zwar ist das jetzt einmal dieses jenes irische Lied, was ich jetzt auf die Liste packe. Das heißt Crazy World von der Band Aslan.
Noch nie gehört.
Noch nie gehört. Es hat bei Spotify 11,5 Millionen Streams. Ist jetzt nicht die Welt, aber ich glaube, Irland hat irgendwie 5 Millionen Einwohner. Also insofern, ja, ist das eine ganze Menge. Schon
krass.
Und einmal, weil es jetzt zu Coldplay passt, das Lied, was mich am meisten überzeugt hat, das heißt The Scientist von Coldplay.
Ah ja, ist wunderschön.
Was einfach von der Lichtshow her, ich meine, es beginnt damit, dass jeder, der eintritt, ein Armband bekommt, ja, was von dem Lichteffekte-Typen gesteuert wird, sodass jeder einzelne Besucher des Konzertes Teil der Lichtershow ist. Es ist schwer zu erklären. Krass. Das musst du, ja, du musst es gesehen haben, um es zu erleben. Es ist unglaublich. Und dann, wenn dann so ein emotionales Lied wie zum Beispiel The Scientist kommt und du dann Teil dieser Lichtershow bist, du denkst dir, Alter, krank.
Es gibt von Coldplay das Lied ja Fix You. Ich denke mal, das haben die vielleicht auch gespielt. Mhm.
Ja, haben sie.
Bei diesem Lied fange ich in 9 von 10 Fällen an zu heulen.
Mhm. Ja, das ist ein sehr emotionales Lied. Aber ich fand trotzdem die Show, die bei The Scientist war und das Gefühl, was rübergebracht wurde, geiler, weil die haben dieses Fix You haben sie direkt nach der irischen Band gespielt.
Ah.
Das war vom Setting her nicht so mega gut, weil das Publikum nicht in emotionaler Stimmung war. Das war jetzt gerade in mega Feierlaune. Die haben gerade aus vollem Herzen mitgegrölt ihr irisches Lied und dann haben sie Fix You gespielt und dann ja, hat es nicht so die Emotionen rübergebracht, die es eigentlich rüberbringen. Genau, also The Scientist von Coldplay und Crazy World von Aslan kommen von mir auf die musikalische Ergüsse-Liste. Machen wir weiter mit den Fragen. Nummer 8 ist Happy I Got to See. Also du bist froh, dass du die sehen konntest.
Vermutlich ein Delay.
Okay, was hält dich denn davon ab, die nochmal zu sehen?
Ja, so ist das. Nee, okay. Also bei Jan Delay war's, um mich ganz kurz hier zu erklären. Ich habe ganz, ganz viele Jahre, habe ich immer Jan Delay sehen wollen, habe es nicht geschafft. Mhm. Und dann war es irgendwann soweit. Achso, also du meinst quasi so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte.
Ja, oder halt, ja, wo du am stolzesten bist, dass du die jetzt schon mal gesehen hast. Du kannst Jan Delay sagen.
Ich habe halt noch nie so internationale Top-Acts gesehen, ne? Wenn du jetzt sagst, so hier Adele, Coldplay. Du hast doch auch mal in Hannover, glaube ich, Eminem live gesehen. Mhm.
Das wäre jetzt auch einer meiner Sachen, die ich sagen würde.
Ich habe tatsächlich eine Band, wo ich jetzt wirklich sagen würde, dass die so ein internationales Format haben, dass ich nicht sofort nächstes Jahr mir das nochmal angucken könnte. Mhm. Weißt du? Also ich glaube am allerersten, weil ich mir nicht nochmal so ein, also weil ich mir nicht aus eigenem Antrieb heraus ein Ticket holen würde, wo ich aber trotzdem sehr froh bin, dass ich die gesehen habe. Waren, glaube ich, da waren wir auch zusammen auf dem Deichbrand, die Dropkick Murphys.
Mhm.
Einfach nur, weil ich glaube, dass ich die nicht nochmal sehen werde. Es aber trotzdem ganz cool war, die mal gesehen zu haben, weil das ist natürlich eine Band, die fährt jetzt hier nicht jedes Jahr durch Köln.
Ja, wäre unter meinen Top 5 Konzerten auch gewesen, weil dieses Konzert einfach auch so mega geil war. Ich habe dich die ganze Zeit nicht gesehen, du warst ja hinten irgendwo. Ich bin ja direkt in die Menge reingegangen und mein Moment war, wo ich dann mit anderen Leuten, die ich überhaupt nicht kannte, Arm in Arm da stand und Rose Tattoo gesungen habe. Das war mega. Nee, mein Happy I Got to See ist, ja, also Eminem ist bei mir ganz vorne mit dabei. Auch AC/DC ist bei mir vorne mit dabei. Mhm. Weil ich die im Jahr 2015 gesehen habe, bevor der Sänger seine Stimmbandprobleme bekommen hat. Dann natürlich Adele, Coldplay, alles ist richtig, das ist auch so eine Sache, wahrscheinlich werde ich die nie wiedersehen. Coldplay vielleicht, Adele sagt, die macht jetzt erstmal eine lange, lange Pause.
Mhm.
Würde ich mir aber auch sagen, muss ich nicht unbedingt nochmal Geld für ausgeben. Ich habe es jetzt einmal gesehen, war cool, aber muss ich jetzt nicht nochmal haben, weil das Ticket war echt teuer. Aber ich glaube, worauf ich am meisten stolz bin, ist, dass ich am Jahr 2017 beim Hurricane Festival nochmal Linkin Park gesehen habe, bevor Chester gestorben ist.
Ja, das ist natürlich was, das passiert dir nicht nochmal jetzt leider. Ja.
Ich glaube, das ist das, wo ich so am meisten dran festhalten würde, an die Erinnerung. Weil es war irgendwie 2-3 Wochen später ist er gestorben. Auch gerade, weil es zum Thema passt. Linkin Park hat übrigens eine neue Sängerin. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
Nee, überhaupt nicht.
Die Linkin Park geht jetzt auf Tour mit einer neuen Sängerin und ist tatsächlich auch Ende September schon hier in Hamburg mit der neuen Sängerin. Sie heißt Emily Armstrong. Und die haben auch ein neues Lied rausgebracht, das würde ich gerne auf unsere Liste packen. Das heißt The Emptiness Machine.
Okay, ja, werde ich mal reinhören, weil ich kann mir das überhaupt gar nicht, also ich habe da noch gar nichts von gehört und kann mir da nichts drunter vorstellen.
Ja, ich fand es aber gut, dass sie jetzt eine Sängerin genommen haben, weil es einfach auch zeigt, dass sie jetzt nicht vorhaben, irgendwie Chester irgendwie zu ersetzen. Sie haben einfach Bock, weiter Musik zu machen und der Stil bleibt der gleiche. Ist sogar jetzt ein bisschen rockiger als das, was sie zuletzt gemacht haben, noch wieder. Und aber keiner versucht, irgendwie den zu ersetzen, sondern sie haben einfach Bock weiterzumachen. Und das finde ich
auch eine
gute Sache.
Ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert, weil ja, du wirst ja dann immer an dem Vorgänger gemessen. Ja. Und da kann er, ne? Der hat ja auch durchaus einen Legendenstatus und was ganz Exzentrisches an sich gehabt. Ich glaube, da wäre jeder andere Sänger halt dagegen verloren.
Ja.
Ich glaube, der Weg ist so der beste.
Dann Wish I Could Have Seen. Also du wünschtest, dass du die gesehen haben könntest.
Ja, das kann ich ganz schnell beantworten, Johnny Cash.
Dachte ich mir schon, dass es bei dir Johnny Cash ist.
Den hätte ich sehr, sehr gerne mal live gesehen. Ne, wäre so ein Auftritt, einen legendären Auftritt im Folsom Prison, weil das, glaube ich, in den USA hingelegt hat. Der muss live was auf dem Kasten gehabt haben. Ich habe Alben von dem hier auch noch auf CD liegen und so. Das ist alternativlos.
Ja. Dachte ich mir schon. Ich habe lange drüber nachgedacht, aber ich glaube, bei mir wäre das Queen.
Auch verständlich, ja.
Ja, Queen in der Originalbesetzung natürlich mit Freddie Mercury. Mir ist nichts Besseres eingefallen, aber das ist, glaube ich, das, was ich am ehesten gesehen hätte.
Oder sagen, aber völlig legitim zu sagen, dass man sich den mal oder die mal gerne angeschaut hätte.
Den Queen.
Den Queen. Der Herr Queen.
Und die letzte Frage: Nächstes Konzert.
Vermutlich am 14.12. in Berlin meine Entdeckung des Sommers TA69, die ich auch am Samstag nochmal wieder gesehen habe. Foto mit denen gemacht habe, T-Shirt von denen bekommen habe.
Und gefragt hast, wann das nächste Lied kommt.
Ja, wann Ivo macht den Meister rauskommen. TA69, 14.12. Abschluss der Tournee. Hammergeil, freue ich mich sehr drauf.
Es ist tatsächlich auch mein nächstes Konzert. Ich musste gerade noch parallel in meinen Kalender gucken, aber ja, es ist mein nächstes Konzert.
Nachdem der letzte Ausflug nach Berlin mit unserer Gruppe, mit unserem Stammtisch so gut funktioniert hat, wann war das? Das war nach Corona.
War es nicht 2022?
Das kann sein, ja.
Ich glaube, das war im Mai 2022, am 30. Mai 2022, genau.
Kraftclub KZ, Casper, Wiedervereinigung 2, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Wochenende auch mit der Gruppe.
Da habe ich euch erzählt, dass ich vorhabe, mich zu verloben. Das weiß ich noch.
Richtig, ja. Schönes Wochenende. Ja. Wiederholen wir jetzt bei etwas kälteren Temperaturen.
Ja, das war das Spielchen.
Ich habe, meine Fragen sind sehr viel mehr auf Festivals ausgelegt. Ich weiß nicht, ob wir das in Anbetracht der Zeit einfach nächste Woche spielen, weil ich ja auch noch viel zum Wasted zu erzählen habe. Weil das für mich ein ganz besonderes Festival war.
Ich weiß nicht, ob nächste Woche eine Folge rauskommt, aber sagen wir nächstes Mal.
Genau, ob wir beim nächsten Mal einfach das Spiel dann eher auf Festivals bezogen spielen.
Ja.
Weil ich einen ganz, ganz tollen Erfahrungsbericht habe, der dich auch sehr interessieren wird, weil du ja auch schon das ein oder andere Festival erlebt hast.
Mhm.
Und das Wasted in Yam aber ein ganz, ganz anderes Festival ist. Also da bin ich geneigt zu sagen, das war das schönste Festival, auf dem ich bis jetzt war.
Okay.
Die Erklärung folgt dann für geneigte HörerInnen.
Kleiner Teaser.
In der nächsten Folge. Genau.
Genau das, was ich eigentlich auch machen wollte, ist nochmal über dieses Thema Xbox zu sprechen.
Oh ja, stimmt.
Wir haben so viel Feedback bekommen. Nein, haben wir natürlich nicht. Das kommt aber auch, ich wollte eigentlich noch ein Video dazu posten, quasi nochmal den Ausschnitt aus der Folge, um dann darunter die Kommentare zu sammeln. Ist jetzt Stand jetzt, am 11. September, wo wir jetzt gerade aufnehmen, noch nicht draußen, es ist nämlich noch in der Vorbereitung, aber es wird noch kommen. Deswegen würde ich das dann nächstes Mal machen, vorausgesetzt ihr wollt das.
Ja, bitte.
Wollen wir noch mal kurz Recap machen, wie wir den Saisonauftakt der ersten und zweiten Bundesliga fanden? Vielleicht in ganz kurz und knapp. Erstmal zweite Liga, wie fandst du den Saisonauftakt von Schalke?
Also ich fand den insgesamten Saisonauftakt sehr überraschend, weil es doch Mannschaften gibt, die da oben stehen, die ich nicht erwartet hätte. Der Saisonauftakt von Schalke durchwachsen.
Das erste Spiel war doch super.
Ja gut, aber Braunschweig ist auch kein Gradmesser, wie man anhand der letzten Ergebnisse dann auch gesehen hat. Viel Aufwand betrieben, wenig Ertrag, unglückliche Verletzungen, unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, am Ende des Tages, aber vielleicht auch die gerechten 4 Punkte, die da gerade stehen, weil sich die Mannschaft natürlich noch finden muss. Ja, es hätten gern 2, 3 Pünktchen mehr sein können, aber auch das letzte Spiel gegen Köln in der Arena auf Schalke durchaus verdient, 1-3 verloren, auch wenn es da wieder Schiedsrichterentscheidungen gab, die einfach falsch waren, nachweislich, die zum Torerfolg führten, aber wie gesagt, ich glaube, das hätte am Sieg der Kölner nichts geändert. Deswegen sage ich jetzt mal frei raus, Mund abwischen, weitermachen. Wie sieht's beim HSV aus?
Ähnlich denke ich das beim HSV, auch wenn wir nach 4 Spielen, 4 Spieltage waren es jetzt, glaube ich.
Ja, ich glaube ja.
Ich glaube, bei uns stehen 7 Punkte zu Buche. 2 Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage. 1-0 gegen Hannover war mehr als ärgerlich, auch wenn das, was der HSV da betrieben hat, mehr als Arbeitsverweigerung war teilweise. Umso besser haben wir gegen Preußen Münster gespielt. Das war ein saftiges 4-1, was wir da hingelegt haben. Auch nochmal wirklich jetzt hier im Podcast, muss ich sagen, Torge Peto, der Torschütze für Preußen Münster. Absolute Legende.
Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht kriegen wir ihn irgendwann mal als Gast hier in diese Show.
Ich hoffe es. Vielleicht, wenn er Bock hat. Ich wäre dabei. Kennen wir ja noch aus unseren Zeiten aus St. Peter-Ording. Ansonsten würde ich sagen, bin gespannt auf die Neuzugänge beim HSV. Viele hat man jetzt noch nicht gesehen. Viele werden jetzt das erste Mal spielen. Jetzt am Wochenende gab es ein Testspiel gegen meine Störche. Ja. Die haben jetzt ein geheimes Testspiel.
Ja! Du bist ja auch nicht nur Fan vom HSV, sondern auch Ultra bei der KSV Holstein.
Ja, ganz, ganz genau. Und meine beiden Herzensvereine haben jetzt quasi am Wochenende gegeneinander gespielt. Da gab es ein unglaublich umkämpftes 1-0 für Holstein Kiel. Ich weiß, deswegen unglaublich umkämpft, weil keiner es gesehen hat, weil die das im Geheimen gemacht haben, das Spiel. Ich bin natürlich stolz auf meine Störche, weiß aber auch natürlich, dass erste gegen zweite Liga spielt. Ja, was soll ich sagen? Es geht munter weiter. Ich glaube nicht, dass es so bleibt, wie es momentan ist. Genauso wie in der ersten Liga. In der ersten Liga steht Heidenheim gerade an erster Stelle, was ich unglaublich geil finde. Aber bin gespannt, wie es weitergeht. Gut, das war's zum Thema Fußball. Hendrik, hast du noch Songs der Woche parat?
Ja, ich habe tatsächlich 3 Stück, die aber alle auch auf das Festival bezogen sind, von denen ich dann bei der nächsten Folge gerne wirklich ausführlich sprechen möchte. Ich würde aber einen der Songs einfach schon mal als kleinen Teaser nehmen. Das ist nämlich für mich so der Song des Trips gewesen. Ich bin mit einem Kumpel über Hannover und Hamburg nach Mecklenburg-Vorpommern und dann noch, um dann noch in Berlin zu landen. Und ab dem Festival haben wir auf Dauerschleife dieses Lied gehört, weil es halt, das ist das, was ich gerade eben angekündigt hatte, in Ostdeutschland sehr populär ist. Bei uns kennt es keine Sau. Das ist Keimzeit. Wieder Keim und die Zeit. Mhm. Aus dem Jahr 91, glaube ich, mit dem klangvollen Titel Kling Klang.
Oh.
Absoluter Wohlfühlhit irgendwie. Und wie gesagt, auf der Autotour, seitdem wir aus MV los sind, aber auch schon bei uns im Camper auf Dauerschleife gelaufen. Ich kann es fast auswendig. Mehr dazu in der nächsten Folge.
Wunderbar. Ich hätte auch noch einen Song zum Abschluss. Kleine Geschichte dahinter. Und zwar war das so, als wir jetzt als letztes in Dublin waren, haben wir das natürlich mit so einem kleinen Trip verbunden. Wir haben uns natürlich nicht nur das Konzert angeguckt, sondern auch die Stadt ein bisschen. Wir sind am Freitag angereist und sind am Montagmorgen quasi wieder abgereist und haben uns am Samstag sind wir nach Belfast gefahren, um uns da die Game of Thrones Studio Tour anzugucken. Am Sonntag haben wir noch eine kleine, vor dem Sonntagabend war das Konzert. Und Sonntag vor dem Konzert haben wir noch eine Stadttour gemacht mit Hop-on, Hop-off-Bus quasi. Mhm. Und haben aber nur 2 Nächte in unserem Airbnb gebucht. Also nur von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Weil unser Flug ging am Montagmorgen um irgendwie 5.50 Uhr. Und dann haben wir gesagt, gut, wann kommen wir von dem Konzertgelände runter? Irgendwie um 11 oder so. Macht jetzt nicht wirklich Sinn, sich jetzt noch eine Nacht zu buchen, um dann irgendwie 3 Stunden zu schlafen. Haben wir gesagt, machen wir die Nacht durch, wir setzen uns irgendwo in einen Pub und dann ist gut. Wir haben allerdings nicht bedacht, dass die ganzen Pubs alle um 1 zumachen.
1 Stunde, ne?
Ja, genau. Ja. Das haben wir nicht ganz bedacht. Und wann sind wir irgendwann irgendwie 11:30, 12 von dem Konzertgelände runtergegangen? Dann haben wir gedacht, jetzt macht's auch nicht wirklich Sinn, jetzt noch für 1 Stunde in den Pub zu gehen. Also sind wir einfach zum Flughafen gefahren und haben uns da dann einfach die Stunden um die Ohren gehauen. Es hatte natürlich nichts offen, ne? Keine Cafés, keine Restaurants, kein gar nichts. Du konntest nicht mal mehr durch die Sicherheitskontrolle, um dann quasi irgendwie am Gate auf diese gemütlichen Sitze zu gehen. Nein, du konntest nur in dem vorderen Bereich irgendwie sitzen und die Sitzmöglichkeiten waren auch sehr eingeschränkt. So, deswegen haben wir da nichts anderes gemacht als gesessen und wir haben Musik gehört. Und wir mussten uns natürlich möglichst wach halten. Was haben wir gedacht, hören wir jetzt richtig? Finch.
Gute Idee.
Ja. Und deswegen, und dann haben wir uns so ein bisschen die This is Finch Playlist angehört und haben gesagt, echt, also ist echt nicht alles so geil, was der macht, aber vieles schon. Und deswegen möchte ich jetzt noch einmal von Finch das Lied Masochist auf die Playlist packen, welches ich kennen und lieben gelernt habe, weil es einfach knallt.
Wunderbar. Das klingt gut. Finch habe ich auch in diesem Sommer einmal live gesehen in Dortmund, Westfalenpark Open Air. Das, was er da gemacht hat, war sehr, 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 sehr gut. Toller Live-Act.
Ich habe den bis jetzt, ich meine, einmal live gesehen. Einmal oder zweimal? Ich glaube, einmal, bevor er wirklich so richtig bekannt wurde, da war er als Voract von Trailer Park im Stadtpark. Kann das sein?
Das wird so gewesen sein. Davor war nämlich noch Fat Tony, glaube ich.
Ja, und das war, da war Finch da, ne?
Ja, ich bin mir auch sehr sicher, ja.
Ich glaube, da hieß er noch Finch Asozial. Genau, und dann haben wir ihn einmal 2022 noch beim Deichbrand gesehen und das war Bombe. Das war Bombe.
Abgrundtief stark.
Ja. Und genau, ja. Deswegen Masochist von Finch nochmal auf die Liste.
Wunderbärchen.
Hendrik, dann haben wir jetzt genau anderthalb Stunden wieder geredet. Die Zeit fliegt aber auch immer.
Wahnsinn. Es macht auch einfach zu viel Spaß. Ich verspreche beim nächsten Mal, dass ich technisch besser organisiert bin. Es liegt noch an meinem Urlaub, es tut mir sehr leid. Vor allem für dich. Ansonsten kann ich nur noch sagen, Trübsal ist nicht das Einzige, was man blasen kann. Und mit diesen Worten würde ich mich verabschieden.
Ja, lassen wir mal kurz sacken und verabschieden uns und sagen Tschüss.
XOXO. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.